Stellt euch vor, nach einer Brustkrebserkrankung wird eure Brust chirurgisch neu aufgebaut. Oder ihr habt euch bei Gartenarbeiten mit der Säge einen Finger abgetrennt. Autsch! Klar, das passiert nicht jeden Tag, aber beides sind Fälle, die in der Klinik für plastische, ästhetische, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der MHH behandelt werden. Da ist es besonders wichtig, dass alles so millimetergenau wie nur möglich genäht und zusammengefügt wird. Millimetergenau? Für Dr. Khaled Dastagir ist das noch viel zu groß. Er operiert und näht kleinste Gefäße, Nerven und Lymphbahnen mit 0,3 oder gar 0,2 mm Durchmesser. Das macht er nicht allein. Unterstützt wird das Team von Klinikdirektor Professor Peter-Maria Vogt durch das Tsunami Surgical System, einem speziellen OP-Roboter. Wie der funktioniert und wie es sich anfühlt, im Zehntelmillimeterbereich zu operieren, das erfahrt ihr jetzt und seid mit mir gemeinsam wieder direkt inside MHH.
Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Hallo Khaled Dastagir, herzlich willkommen bei Inside MHH. Bevor wir zu deinem Thema kommen, robotergestütztes Operieren, beschreib uns doch mal deinen Klinikalltag. In welcher Klinik bist du und was ist da deine Aufgabe?
Ich bin stellvertretender Direktor und Leitender Oberarzt in der Klinik für plastische, ästhetische Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und mein Klinikalltag ist folgendermaßen, dass ich natürlich einerseits als Chirurg operativ tätig bin und natürlich Patienten begleite und auch für die Nachsorge teilweise auch zuständig bin, aber auch für die Organisation der Klinik, das heißt Operationen planen und teilweise auch für die Ausbildung der Assistenzärzte und Studierenden. Und das ist so ungefähr der Klinikalltag.
Das hört sich nach einem sehr breiten Feld an, also Wiederherstellungschirurgie, ästhetische Chirurgie. Was versteht man eigentlich darunter?
Ja, die Plastikchirurgie hat vier Säulen. Einerseits die Verbrennungschirurgie, wo Patienten mit schweren Verbrennungsverletzungen zu uns kommen. Wir sind das Verbrennungszentrum in Niedersachsen. Das heißt, wenn hier schwere Patienten mit schweren Verbrennungsverletzungen kommen, dann kommen sie als erstes dann sozusagen zu uns. Und andererseits sind die rekonstruktive Chirurgie beschäftigt sich mit Patienten, die zum Beispiel durch Tumorerkrankungen, jetzt speziell Brusttumoren, wo dann die Brüste abgenommen werden müssen und dann auch rekonstruiert werden müssen. Das machen wir dann. Oder wenn Patienten durch Traumata Hautweichteile oder Extremitäten verlieren, dass wir dann die Rekonstruktion vornehmen. Dann gibt es die Säule der Handchirurgie, das wäre die dritte Säule. Wir behandeln Patienten, die jetzt durch Traumata handchirurgische Behandlungen brauchen, bis hin zu degenerative Veränderungen der Knochen. Und ansonsten haben wir noch als vierte und letzte Säule der Plastikchirurgie die ästhetische Chirurgie mit dazu.
Warum nutzt ihr da bei euren OPs Roboter?
Vor allem in der rekonstruktiven Chirurgie brauchen wir die Mikrochirurgie und die jetzt, sei es, wenn Patienten sich die Finger amputieren, das sind sehr kleine Gefäße. Die Gefäße muss man sich vorstellen, die sind kleiner als 0,8 Millimeter.
Also die wir dann dünner als ein Haar, ne?
Genau, die wir dann unter einem Mikroskop dann nähen mit wirklich Fäden, die viel dünner sind als ein Haar. Und dazu braucht man ruhige Hände. Kennen wir ja auch von Uhrmachern, die arbeiten auch sehr fein.
Oder wenn man so einen Faden in so eine Nadelöhr reinmachen will, ne, da ist das ja ein bisschen ähnlich. Ne? Genau. Haben ja viele von uns Probleme, das überhaupt reinzukriegen. Ne?
Genau, so ist das. Und um präzise und auch sauber zu arbeiten, müsste man sozusagen Hände haben, die kaum zittern. Ja, und aufgrund der menschlichen Biologie und Aufbau ist das nicht komplett möglich. Und daher brauchen wir solche Roboter, die sehr feine Gefäße auch nähen können, damit man sozusagen mehr Möglichkeiten für die rekonstruktive Chirurgie hat. Das heißt, wir nehmen ja auch Gewebe und transplantieren die von einem Ort zu dem anderen. Und da nehmen wir auch die Versorgungsgefäße. Und dadurch, dass man kleinere Gefäße, also sehr feine Gefäße, die auch teilweise 0,2 Millimeter groß sind, dann auch sehr schön und sauber und sicher nähen.
Das dient eigentlich zwei Zwecken. Nummer eins, ein besseres Heilungsergebnis. Ja, dass einfach ja Nervenbahnen, die so klein sind, wenn ich die nicht korrekt zusammennähe, dann kann es natürlich passieren, dass ja im schlimmsten Fall vielleicht eine Fingerkuppe gar nicht anwächst oder vielleicht ein Taubheitsgefühl drin ist. Aber auf der anderen Seite, du hattest das angesprochen, es gibt natürlich auch immer einen gewissen ästhetischen Charakter, besonders wenn es in der Wiederherstellungschirurgie ist, ja, also wo man einfach auch darauf achten möchte, dass Gewebe wirklich gut passt. Das sind also zwei wichtige Dinge, die ihr dort macht.
Genau so ist das, ja. Also dadurch hat man viel mehr Möglichkeiten und auch sicher und auch, man muss auch sagen, für den Operateur auch angenehmer, weil dadurch muss man sich weniger konzentrieren auf sein Händezittern oder sonstiges, was noch auffällt. Und mit dem Roboter kann man ja sich zurücklehnen. Und ja,
das ist so meine nächste Frage. Was unterscheidet denn das Operieren mit einem Roboter vom Operieren mit dem Skalpell? Du hattest schon angesprochen, man ist vielleicht nicht ganz so konzentriert auf zittern meine Hände, zittern sie nicht. Man kann sich mehr auf die OP konzentrieren. Was ist da aber der große Unterschied?
Ja, der große Unterschied ist, also als Beispiel, die Patienten suchen sich ja nicht die Zeit aus, dass sie morgen früh sich den Finger schneiden oder sonst nichts, sondern auch, es kann auch passieren, dass um 3 Uhr nachts
Unfälle halten sich nicht an Tagesabläufe,
Das Wort anspruchsvoll hat mir gefehlt gerade. Diese anspruchsvolle OPs mitten in der Nacht durchzuführen. Und wenn man den Roboter hat, dann muss man sich erstens weniger konzentrieren, dadurch, dass man dann sichere, präzise und schnelle Nähte setzen kann. Und manuell ist es einfach so, dass irgendwann die Grenze erreicht ist. Also bei 0,1 Millimeter, 0,2 Millimeter ist es auch kaum möglich, die Gefäße so zu nähen, dass sie suffizient auch arbeiten können. Ja.
Wie bereitet ihr euch darauf vor? Also ich stelle mir das so vor, ihr habt eine OP, eine normale OP mit dem Skalpell, ihr habt das studiert, seid Experten da drin, ihr wisst, wie schneide ich die Haut auf, wie sieht es darin aus, wie fühlt sich das an, auch wenn ich mit der Hand drauf fühle, es sind ja durchaus haptische Elemente, die für euch als Chirurgen auch wichtig sind. Die fehlen ja aber so ein bisschen beim robotergestützten Operieren. Wie funktioniert das? Trotzdem, der Roboter schneidet ja zum Beispiel nichts auf, also ihr habt immer noch händische Möglichkeiten und dann geht ihr hin, wenn es eigentlich darum geht, zu rekonstruieren, auch zu verschließen, zu nähen, dann gehst du an den Roboter oder der Kollege an den Roboter oder umgekehrt?
Ja, also aktuell kann der Roboter nur die Gefäße nähen, sozusagen. Da ist eine Pinzette und ein Nadelhalter, aber der Roboter wurde auch schon weiterentwickelt und man kann auch damit so Gefäße herauspräparieren, das geht auch. Also wie wir uns vorbereiten, ist es einfach so, dass wir vorher trainieren, bevor wir an Patienten gehen, nähen wir an künstlichen Gefäßen und auch so lange, bis wir ein gewisses Niveau erreicht haben. Und es ist wie ein Führerschein, den man macht. Und da gibt es auch ein Dokument extra dazu, dass man den Roboter bedienen kann. Sonst vorher darf man den Roboter beim Patienten nicht einsetzen. Das heißt, es da bedarf viel Training vorher. Und auch ein gewisses Können. Ja, man muss das auch können.
Wie lange hast du trainiert?
Ich habe dadurch, dass ich früher als Kind und Jugendlicher sehr viel Computer gespielt habe.
Das wäre so eine nächste Frage, ne? Mit dem Joystick arbeiten. Hand-Auge-Koordination ist wichtig. Ne?
Ja, genau. Und ich konnte sehr schnell den Roboter beherrschen. Das ging sehr schnell. Also innerhalb von einer Woche war ich schon so weit, dass ich einwandfrei den Roboter bedienen konnte.
Wie innovativ seid ihr da an der MHH? Also robotergestütztes Operieren ist zwar noch relativ neu, aber das wird ja schon auch an anderen Kliniken durchaus genutzt. Wie innovativ ist da diese Methodik, die ihr hier in der MHH anwendet?
Also wir waren eine der wenigen Zentren, muss man sagen, die damit angefangen haben, mit der robotergestützten Mikrochirurgie. Und also wir sind in der MHH sehr innovativ und sehr weit vorne dabei. Wir haben schon über 50 Operationen durchgeführt und man muss auch sagen, weltweit haben wir ja die von der Komplexität der Operationen, die komplexesten Operationen mit dem Roboter durchgeführt und auch Fingerreplantationen weltweit als erstes Zentrum durchgeführt mit dem Roboter. Also wir sind ganz vorne dabei.
Das ist nämlich auch so meine Frage. Niemand sucht sich aus, zum Beispiel einen Finger zu amputieren, ja, durch einen Unfall. Keine Frau findet es toll, wenn ihre Brust rekonstruiert werden muss. Das heißt, ihr seid nicht nur innovativ, ihr seid auch erfahren. Das gibt natürlich Patientinnen und Patienten auch Sicherheit. Aber könnt ihr das auch, ich sag mal, in Zahlen messen? Also wie groß ist, mir ist klar, dass kein Unfall ist wie der gleiche, alle unsere Nerven, der Mensch ist auch unterschiedlich, aber gibt es so eine Zahl, so eine Prozentzahl, wo man sagen kann, wir sehen beispielsweise bei der Rekonstruktion, wenn es um Amputation geht oder Rekonstruktion davon, kann man da mit Zahlen, mit Prozentsätzen arbeiten, wie, ja, 100% wird selten sein, ne, dass man wieder so ist, aber dass man doch sagen kann, da ist eine Funktionalität in einem hohen Maß vielleicht wieder gegeben?
Ja, es kommt drauf an, natürlich, wie du das schon gesagt hast, auf welcher Höhe der Finger amputiert ist, wo genau und so weiter und so fort. Die Funktionalität hängt nicht nur von der Operation ab, sondern auch von der Nachbehandlung. Das heißt, wenn man jetzt einen Finger wieder dran näht, ist zu 50% die Behandlung abgeschlossen. Die restliche Behandlung hängt nochmal von der Nachbehandlung und natürlich vom Verletzungsmuster ab. Oh, und es ist schwer zu sagen, prozentual. Manche Patienten, die eine Amputation bekommen haben, die haben schon gute Ergebnisse bekommen, aber andere haben wiederum weniger gute Ergebnisse bekommen. Und es gibt auch Fälle, die auch in der Literatur beschrieben sind, wo Patienten dann sagen, okay, die Funktion des Fingers ist nicht mehr gut genug, der muss wieder ab.
In solchen Fällen, wenn es um Amputation geht, wir reden da schon von schweren Verletzungen. Ne? Also das ist jetzt keine Kleinigkeit, wo man sagt, okay, sondern das kann eben trotz allem Wissen, allen Könnens, kann es eben auch passieren, dass das Ergebnis nicht so ist. Aber du hast was anderes Wichtiges angesprochen. Es geht um die Nachbehandlung und auch da ist ja die MHH nicht irgendeine Klinik, sondern die medizinische Hochschule. Ihr kümmert euch auch weiter um die Patientinnen und Patienten, aber ihr habt natürlich auch ein Team, was bei solchen OPs ja auch geschult ist. Du alleine kannst wahrscheinlich den Roboter gut bedienen, aber wie ist denn auch das Team ja gebrieft, geschult und ja entwickelt sich weiter, wenn es um die Operation mit Robotern geht?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch dankbar dafür, dass unser OP-Team, vor allem die OP-Pflegekräfte, bereit waren, ja, das Aufbereiten und das alles drumherum zu lernen. Ja, und die sind jetzt mittlerweile alle spezialisiert da drin, dem Roboter umzugehen und dass wir als Team zusammen den Roboter einsetzen können. Denn ich alleine natürlich kann nicht den Roboter alleine einsetzen, dadurch, dass ich auch zum Beispiel steril am OP-Tisch bin. Und dementsprechend bin ich auch sehr dankbar, dass wir so ein wirklich aktives Team, man muss auch schon sagen, Mannschaft haben, die sehr gut alles schon verinnerlicht hat und dass wir auch um 3 Uhr nachts den Roboter rausholen können und operieren können.
Das sind ja auch Dinge. Ne? Man stellt sich das eben so vor. Man kann einfach nicht reingehen und auf einen On-Button drücken, sondern du hast das gesagt. Ja, da muss Sterilität geschaffen werden. Ne? Ein Roboter hat eben andere Verhältnisse. Der kann sich eben nicht die Hände waschen in dem Sinne. Der nimmt auch Platz weg. Also da muss ich genau einen Book haben, wo ich weiß, okay, so und so sind die Abläufe und das muss verinnerlicht werden. Wie profitiert denn neben dem OP-Erfolg, aber auch der Patient und vielleicht auch der Workflow im OP? Kannst du dazu was sagen?
Aller Anfang ist schwer, ja. Aber mittlerweile ist es schon so, dass wir so gut mit dem Roboter auch umgehen können, dass die Patienten weniger, also das Aufbereiten kostet ja mehr Zeit. Und die Zeit haben wir jetzt so gut unter Kontrolle bekommen, dass wir nicht mehr viel mehr Narkosezeit brauchen. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, okay, wir sind ja auch ein sehr gut trainiertes Team und auch die Chirurgen sind sehr gut trainiert. Das heißt, wir hatten auch manuell vorher wenig Komplikationen. Aber auch hier, dadurch, dass wir uns relaxen, würde ich schon nicht sagen, aber dadurch, dass wir alleine schon die Position haben, die Körperposition so halten können, dass wir gerade sitzen. Und viele Chirurgen haben auch Probleme mit Bandscheibenvorfällen und sowas. Und dass es schon sehr angenehm ist. Da herrscht auch eine angenehme Atmosphäre in OP-Saal und alles. Und davon profitiert auch natürlich am Ende der Patient. Und das ist alles präzise und gute Ergebnisse kann man auch damit erzielen. Ja.
Und du hast das ja gesagt, natürlich steht bei euch immer der Patient oder die Patientin im Mittelpunkt. Aber das geht natürlich nur, wenn eben auch das OP-Team die besten Möglichkeiten hat. Und wie du das sagst, ne, wenn man eben auch als Operateur vielleicht eine Position einnehmen kann, die es einem erlaubt, eine Körperhaltung alleine zu haben. Ich glaube, viele, viele Menschen machen sich keine Gedanken darüber, wie anstrengend es ist, über Stunden höchst fokussiert auf kleinste Details zu machen. Das ist ja fast ein Leistungssport, muss man sagen. Also wenn man stundenlang in einem OP steht, ne? Und wenn euch da dieser OP-Roboter unterstützt, ist es ja durchaus auch etwas, was euch gesünder hält, aber eben ja auch den Raum für mögliche Fehler einfach auch nochmal verkleinert, weil die Konzentration ja oben bleibt. Ne?
Ja, man muss auch sagen, also in der Literatur, wenn man sich das anschaut, so Gefäßanastomosen, die brauchen mindestens, die erfahrenen Chirurgen brauchen mindestens 20 bis 40 Minuten. Und wenn man jetzt so eine Fingerreplantation hat oder drei Fingerreplantationen, dann ist man schon bei fast 15 oder gar 20 Anastomosen.
Kannst du das kurz beschreiben, Anastomosen?
Gefäßanastomosen sind einfach die Blutgefäße zusammenzunähen, weil wenn jetzt ein Finger amputiert ist, dann ist die Blutzufuhr durchtrennt und die Blutgefäße sind die wichtigsten Versorger für die Finger und dementsprechend spreche ich von Anastomosen, das heißt also die Gefäße zusammenzunähen, braucht man sozusagen 20 bis 40 Minuten pro Gefäß.
Und du hast gerade gesagt, wenn das 10 Stück sind, rechne mal hoch, da kommt schon einiges zusammen, wo man eben nicht mal sagen kann, ich check jetzt mal mein Handy, gehe mal irgendwo, ich trinke mal einen Kaffee, ich relax mal, ne? Nein, du musst permanent, ist man unter Strom und wenn dich der Roboter da unterstützt, ist das super. Nächste Frage, wenn ihr sagt, ihr seid so weit schon, ihr seid auch ein Vorreiter gewesen in der MAH, ihr seid da weiterführend, wo ist denn da die Zukunft des robotergestützten Operierens? Ich weiß, es gibt es teilweise auch schon bei Eingriffen, wenn es darum geht, Herzklappen zu ersetzen, werden Roboter auch genutzt. Wo ist da die Zukunft in diesem Bereich?
Also die Zukunft liegt überall in allen chirurgischen Bereichen, muss man sagen. Überall, wo präzise kleinste Arbeitsprozesse getätigt werden müssen, sehe ich die Zukunft der robotergestützten Chirurgie. Vor allem kann man diese Device noch erweitern. Das heißt, man kann noch Augmented Reality und auch mit weiteren Devices diese Roboter erweitern, um einfach für den Menschen das Operieren einfacher zu machen und präziser zu arbeiten und schneller. Ich glaube nicht, dass der Chirurg so schnell ersetzt werden kann. Das ist sehr schwer in der Zeit von KI und Robotern und Technik, denkt man das. Aber ich glaube, der Chirurg ist der letzte Arzt, der ersetzt werden kann aktuell. Ja.
Du hast gerade noch ein wichtiges Thema genannt, AR, Augmented Reality, beziehungsweise die Unterstützung eben auch mit Sichtbildern, mit Brillen, die dir einen anderen Blick vielleicht auch auf dein OP-Feld ermöglichen. Ich meine, gelesen zu haben, dass du das auch nutzt.
Genau, also aktuell nutzen wir auch Augmented Reality, indem wir zum Beispiel jetzt die Verbrennungstiefe einschätzen, mit Wärmebildkameras oder mit Laser-Doppler-Geräte, aber auch wir benutzen alleine schon, wenn man Das ist ja jetzt einfach und jeder kennt das, aber eigentlich schon, dass man Röntgenbild innerhalb der Operation oder überhaupt benutzt, das ist ja auch ein Augmented Reality.
Genau, ne? Und besonders bei Verbrennung ist das ja wichtig, weil das Abschätzen von Verbrennungstiefen in unserer Haut, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was für ein diffiziles Organ unsere Haut auch ist. Ja, wir, es ist das größte Organ, was wir besitzen als Mensch. Und wenn man das vielleicht wüsste, würde man manchmal vielleicht auch ein bisschen besser drauf achten. Aber genau das ist ja auch das Thema. Also Haut ist etwas ganz, ganz Schwieriges oder nicht Schwieriges in dem Sinne, aber Herausforderndes auch für euch in der Chirurgie. Und deswegen ist es so wichtig, eben mit neuen Technologien am Ende auch bessere Ergebnisse zu machen. Besonders bei Verbrennungen, die ja nach wie vor zu den schwersten Verletzungen gehören, die man sich als Mensch mit zufügen kann, wenn das großflächig ist.
Also die Haut ist das größte Organ, was wir haben und ist auch sehr komplex und hat sehr viele Funktionen, also Schutz gegen Bakterien, hat eine immunologische Funktion und zusätzlich, wenn die Haut wegfällt, dann ist es eine sehr, sehr schwere Verletzung, die lebensbedrohlich ist, ja.
Wie hat für dich robotergestütztes Operieren deinen Beruf und deine Sicht auf diesen Beruf verändert?
Für mich hat sich das in dem Sinne verändert, dass ich auch weiß, dass es mehr geht, dass man die Grenzen, die ich bisher kannte, dass man die überwinden kann und dass man neue Therapieoptionen hat. Und für mich ist das ein neuer und sehr spannender Weg, der sich eröffnet.
Das hört sich an, als ob du da mit einem guten Gefühl reingehst, immer wenn du operieren kannst. Wo siehst du da eine Zukunft? Also was kann man vielleicht noch erwarten?
Ja, in Zukunft kann man erwarten, dass die Roboter sich natürlich weiterentwickeln und wahrscheinlich auch mit Unterstützung von KI und dass man viel mehr Unterstützung hat und dass man als Chirurg sozusagen mehr Möglichkeiten hat, seine Patienten zu behandeln. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich bin ja auch ein Typ, der Science Fiction sehr mag und man kann sich ja gut vorstellen, die Zukunft ist auf jeden Fall jetzt schon, ja.
Khaled, ganz herzlichen Dank, dass du mir deine knappe Zeit geschenkt hast. Ich weiß, du kommst gerade aus einem 24-Stunden-Dienst aus der MAH. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du so direkt nach deiner harten Schicht hier gekommen bist. Das war ein tolles Gespräch über ein tolles Thema und ja, man sieht dir wirklich an, wie wichtig dir dieses Thema ist. Robotergestütztes Operieren, ein Innovationsthema, wo die MAH wieder mal ganz vorne dabei ist. Khaled, ganz vielen Dank und alles Gute.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wenn ihr mehr über die Arbeit der Menschen in der Klinik für plastische, ästhetische Hand- und Wiederherstellungschirurgie erfahren wollt, dann könnt ihr das tun unter www.mhh.de. Wenn ihr in der medizinischen Hochschule arbeiten und Dr. Khaled Dastagir und sein Team kennenlernen wollt, dann schaut doch einmal unter www.mhh.de/karriere vorbei. Egal, ob ihr ein Praktikum machen wollt, eine Ausbildung, ein Studium beginnen, euren Postdoc machen möchtet, ein FSJ oder einen Job in der Medizin, der Pflege, im nichtmedizinischen Bereich oder der Verwaltung sucht, hier findet ihr alle Informationen. Freut euch auf weitere Folgen aus dem Alltag derjenigen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Menschen gesund werden.